nutzt deine Fans als verlängerte Booking-Agentur.
Delamar, Musify Your Life.
Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm, der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir die bezaubernde Maria Kimberly Hühn.
Ja, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend in den Chat, als auch natürlich allen Hörern an den Volksempfängern.
An den Volksempfängern, sehr schön. Unsere Zuhörer haben sicherlich bemerkt, wie wir beide gerade unheimlich gestreckt haben, denn das war es schon mit der Gästeliste heute. Ja. Das war's schon.
Der arme Matthias muss die Klappe halten.
Ja, der Matthias muss heute die Klappe halten. Und zwar, weil er krank ist.
Ja, der darf leider nicht. Von daher nochmal gute Besserung von dieser Stelle, lieber Matthias.
Ja, gute Besserung und hoffentlich kannst du bald wieder dabei sein. Super, ich begrüße mal an der Stelle den Chat, der zahlreich erschienen ist und kündige an, was heute denn an Sendungen da ist. Und wir werden sprechen über das Thema Get Paid for Gigs, also Geld bekommen für Auftreten.
Oder umgekehrt. Das hätte man,
ja. Genau. Achso, oder umgekehrt. Naja, es geht auf jeden Fall darum, Konzerte spielen, Auftritte haben und da vielleicht im besten Fall etwas an Geld dafür bekommen. Und darum wird es gleich gehen. Ansonsten Housekeeping wie immer. Es hat keine Spenden gegeben. Und auf Delamar kommt jetzt morgen das neue Special Event DJ. Also wer Event DJ ist oder sich generell auch so mit Veranstaltungstechnik und sowas, sich da ein bisschen informieren möchte, ist herzlich eingeladen, da reinzugucken. Gibt es, die Tage ist richtig, richtig fett geworden und ja, einfach mal anschauen. Ansonsten habe ich, wie gesagt, wenig Housekeeping, gehen wir zum Thema des Tages über. Dann geht es eben drum, als Band oder eine der Geschichten, die ich am häufigsten höre, wenn ich mit Bandleuten spreche, ist so, oh ja, es ist so schwer, Gigs zu bekommen und keiner möchte bezahlen. Und auf Facebook laufen dann ja auch wieder die Gemüter heiß, wenn irgendeiner, was war die Tage, wo sich einer drüber aufgeregt hat, da wäre angefragt worden. Wie war das? Er wollte, genau, da war ein Public Viewing und seine Band wurde angefragt, ob die da nicht spielen wollen über mehrere Events, Public Viewing und halt für Umme, sozusagen, für die Publicity. Und da haben sie abgesagt, haben gesagt, nein, das machen sie nicht und riesen Trara und die Musiker wieder, das ist ja auch blöd und man versucht uns auszunutzen und überhaupt. Und ich saß da und dachte mir, Leute, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht gerade ein guter Moment gewesen, um aufzutreten, das zum einen, aber zum anderen, ob das jetzt wirklich so schlimm ist, dass da dieser Veranstalter des Public Viewings tatsächlich einfach mal anfragt. Warum denn nicht? Frechheit gewinnt.
Also ich verweise da ja gerne immer an dieses wunderschöne T-Shirt, beziehungsweise es gibt es auch als JPEG, was immer wieder auch bei Facebook die Runde macht, so von wegen, ich bin ein Künstler, das heißt nicht, dass ich für dich umsonst spiele, über was ich mich immer wieder sehr, sehr gerne aufrege. Ich habe es mir mittlerweile aufgegeben, was drunter zu schreiben, weil es einfach keinen Sinn mehr macht. Natürlich ist die Antwort wie immer, es kommt drauf an. Ne? Und ich finde halt grundsätzliche Themen immer sehr schwierig, weil es geht auch immer schlimmer. Ja? Also ich weiß zum Beispiel, wir hatten vor, mal so 3-4 Gigs mit einer befreundeten Band in Hamburg zu spielen. Und gerade wenn du noch nicht so bekannt bist, heißt in Hamburg, dass zumindest den Locations, die wir angefragt haben, pay to play. Das heißt nicht, dass du da umsonst spielst, sondern das heißt, dass du dafür und zwar nicht gerade wenig bezahlen musst. Das heißt, es geht nicht die eine Richtung, umsonst zu spielen, sondern es gibt auch durchaus die Richtung, dafür bezahlen zu müssen. Und gerade für die Bands, also bei DJs weiß ich nicht, wie es ist, aber bei den Bands ist es meistens so, dass speziell, wenn du sagst, okay, du möchtest als Vorgruppe mit einer etwas bekannteren Band auf Tour zu gehen, dann nennt man das sich in eine Tour einkaufen. Und das bedeutet nicht, dass du Geld bekommst. Das heißt, ob man das jetzt gut oder schlecht redet, ist ja eine ganz andere Frage. Aber faktisch ist es halt so, dass man sich einfach anschauen muss, wo steht der Markt, womit kann ich Geld verdienen und wer macht's, wenn ich es nicht tue? Das ist nämlich immer die Frage. Und natürlich finde ich es grundsätzlich erstmal sinnvoll. Und ich finde, es ist total wichtig, dass das, was du als Künstler tust, wertgeschöpft wird. Das ist ja gar keine Frage. Ich glaube, da sind wir uns alle total einig. Die Frage ist halt einfach nur, möchtest du lieber dann gar nicht spielen, was ja durchaus legitim ist. Nochmal, ich verurteile das nicht, sondern es ist durchaus legitim zu sagen, nee, möchte ich nicht. Oder sagst du dir, es ist für mich eine gewisse Art von Promotion und das ist ein Event, wo vielleicht 1000 feierwütige Jugendliche sind, die danach vielleicht mal ein Merchandise für 800 € kaufen, keine Ahnung. und mache vielleicht darüber mein Geld, beziehungsweise die vielleicht ich als neue Fans gewinnen kann. Mhm. Und das ist halt immer, finde ich, die Frage, die solchen Dingen halt eben einfach gegenübersteht. Ich glaube, dass es natürlich schön ist und super ist, wenn du für einen Gig bezahlt wirst. Und das kommt auch, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch wieder berichten. Danach lasse ich dich auch wieder zu Wort kommen. Und zwar, wir sind jetzt mit unserer Band 2 Jahre unterwegs und doch immerhin schon im ersten Jahr über 20 Gigs gemacht.
Yo.
Und ich muss sagen, am Anfang haben wir auch keine große Mark gemacht. Allerdings, wir haben tatsächlich kein Pay-to-Play gemacht. Das war tatsächlich schon unser Motto. Aber es kann durchaus...
Ich muss aber einhaken, damit es wirklich auch noch jedem mal klar wird. Deine Band spielt eigene Musik. Ja. Das heißt, ihr spielt keine Cover oder irgendwas.
Nee.
Und ihr habt 20 Gigs bekommen.
Ja.
So. Ihr habt vielleicht kein Geld mitgemacht, aber ihr habt 20 Gigs bekommen.
Wir haben Geld damit gemacht.
Ihr habt sogar Geld gemacht?
Ja.
Aha. Also nochmal hergehört.
Ja.
Eigene Musik, neue Band, 20 Gigs.
Ja, also man muss halt immer sehen, was ist, also wir haben, also was wir uns tatsächlich als Regel gemacht haben, ist Pay-to-Play machen wir nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich rede jetzt von diesen typischen Club-Gigs, jetzt gar nicht, das Thema sich eine Tour einkaufen ist nochmal ein anderes Thema, das sollte man vielleicht separat besprechen. Aber so für Club-Gigs oder sowas haben wir gesagt, nein, wir bezahlen nicht dafür, dass wir in einem Club spielen dürfen. Das haben wir für uns entschieden. Das kann jeder, denke ich, aber auch für sich selber entscheiden. Was wir aber durchaus gemacht haben, ist, wir haben Benefizveranstaltungen gespielt, wo es keine Gage gab, außer vielleicht einem leckeren Bierchen und ein bisschen was an Essen hinter der Bühne. Und auch durchaus Big Gigs, wo es vielleicht dann einfach mal ein Huni gab oder so, keine Ahnung, für die Gesamtband,
ja, klar.
Am Anfang. Und das hat sich gesteigert, weil am Anfang sind wir jedem Gig hinterhergelaufen und mittlerweile fragen dann, weil halt eben Veranstalter gehen auf Veranstaltungen, was auch gerne vergessen wird, gehen Menschen halt auf dich zu und fragen dich, hey, ich habe dich auf dem Konzert gesehen, ihr habt die Meute mitgerissen, willst du nicht bei mir spielen?
Aha.
Und wenn du irgendwann in diesen Kreislauf reingerätst, dann ist die Wertschöpfung da, weil du dich schon bewiesen hast, dass du auch einen Wert hast.
Das ist auf jeden Fall ganz klar. Du kannst nicht jetzt in diesem kleinen, also normalerweise reden wir immer von entdeckt werden von Labels und sowas, aber hier wirst du von Veranstaltern entdeckt. Ich erinnere mich da Jens Geilig, der ja in einer Coverband spielt, hat es auch häufig gesagt, dass es wichtig ist, diese Bands, diese Events zu spielen, weil da auch genau die anderen sind, um zu gucken, wie du spielst, ob sie dich engagieren, ja oder nein.
Ja.
Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den man sich halt überlegen sollte. Ich mag auf eine Sache eingehen, das ist vor einer Weile über Facebook so rübergehuscht, ja, dieses Ding, wo dann da steht, du denkst, du bezahlst einen Musiker dafür, dass er ein paar Stunden auf der Bühne steht und irgendwie ein paar Songs trällert. Und dann wurde da dem gegenübergestellt, in Wirklichkeit bezahlst du jemanden, dass er auf der Bühne steht und für ein paar Stunden Songs trällert, dass er Equipment gekauft hat, dass er Instrumente gekauft hat, dass er Stunden von, ja, also Stunden und Aberstunden beim Proben und so weiter und so fort, ja. Also, weißt du, wird so alles aufgezählt, was ein Musiker dafür tut, dass er jetzt irgendwie den Kram macht, so als Legitimation dafür, dass man mehr Geld eben wolle oder mehr Geld bräuchte. Und ich finde, da sind mehrere Aspekte drin, die man beleuchten kann. Einer, der mir sofort ins Auge springt und den ich wichtig finde, wo sich jeder mal überlegen sollte, inwiefern das auf ihn oder sie zutrifft, ist, warum schaust du dir das nicht mal von der anderen Seite an? Dem Veranstalter ist es doch vollkommen egal, was du machst. Für den Veranstalter geht es nicht drum, ob du Songs trällerst, eine Magieshow machst oder, keine Ahnung, Gedichte rezitierst. Das ist ihm am Ende des Tages insofern egal, als dass es ihm ja darum geht, Geld zu verdienen.
Beziehungsweise, es gibt auch durchaus Veranstalter, und zwar die Leute, die das, sagen wir mal, mittelgroße Festival in deiner Nähe machen, also wo ich auch öfter schon auf Festivals gespielt habe, die sich den Allerwertesten aufreißen und froh sein können, wenn sie überhaupt eine Mark machen. Es gibt viele, die machen das ehrenamtlich, größere Festivals, also jetzt nicht die ganz großen Sachen. Ich rede so von dem Festival, wo was weiß ich, so 200-300 Leute kommen, über 2 Tage verteilt, aber das ist ja eine Menge. Also ich finde das viel an Leuten, ja. Und da gibt's viele, die machen das ehrenamtlich und schaffen sich einen Buckel krumm mit Genehmigung von der Stadt, dass du auftreten darfst, Anlage rankarren. Das kostet, es muss ja auch alles bezahlt werden, ja. Und das wird auch gerne vergessen, dass diese Veranstalter teilweise gar nicht zahlen können. Die machen das aus ihrem persönlichen Wunsch, dir die Möglichkeit zu geben, aufzutreten. Ja, die einfach da was tun wollen für die Musik und geile Musik auf die Bühne wollen und eine Party machen wollen. Und das geht nicht. Du kannst nicht, da musst du dann halt Präferenzen setzen. Entweder du bist halt ein Star, der halt sagen kann, hier, bezahlen wir 4.000 Euro am Abend. Oder du musst klein anfangen.
Ja, also ich denke aber, genau der Punkt ist, dass man sich Gedanken machen muss, was will denn der andere? Ja, was für einen Wert hat das denn für mich als Veranstalter, ob du jetzt 10 Stunden im Proberaum warst oder ob du 300 Stunden im Proberaum verbracht hast? Das ist mir gleich. Ja, ich frage auch den Handwerker, der zu mir kommt, um irgendwie, keine Ahnung, die Dusche zu reparieren, den frage ich auch nicht, ob Tausende von Euros in sein Werkzeug gesteckt hat oder ob er 3 oder 10 Jahre damit verbracht hat, zu lernen, wie das geht. Mich interessiert am Ende des Tages nur, repariert er meine Dusche? Und das ist das, was die Leute, finde ich, immer da total übersehen. Es ist ja richtig, dass man für das bezahlt werden sollte, was man macht, wenn man es gut macht. Aber man darf nicht vergessen, dass es an der Stelle kein Anbietermarkt ist, sondern es ist ein Käufermarkt. Ja, das heißt, es gibt mehr Bands als Gigs da draußen und es gibt mehr schlechte als gute Bands und der Veranstalter hat andere Interessen. Insofern würde ich mir immer zuerst Gedanken machen, was will der Veranstalter, und das ist, möchte Geld damit machen in irgendeiner Art und Weise. Oder zumindest kein Geld verlieren.
Das mit Sicherheit, ja.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, denn das ist jetzt der eine Punkt eben gewesen. Die andere Sache ist, man kann ja natürlich davon ausgehen, dass man bezahlt wird für sowas. Und das ist ja absolut legitim und ich finde das auch richtig. Ich erwarte auch, dass ich für meine Arbeit bezahlt werde. Und dann gibt es natürlich verschiedene Methoden. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man für Gigs bezahlt werden kann. Wir haben eben schon von dir gehört, ihr habt beschlossen, kein Pay-to-Play. Das bedeutet, ihr zahlt nicht dafür, dass ihr auftreten dürft. Egal, ob von einer großen Band oder um in eine Location zu kommen. Das macht ihr jetzt nicht, aber das ist eine Form.
Nochmal, wir haben das entschieden für so Club-Gigs. Also wir buchen uns nicht in Clubs ein. Es kann durchaus passieren, also das haben wir uns schon durchaus überlegt, je nachdem, welche Band es ist, dass wir tatsächlich uns in eine Tour als Vorgruppe einbuchen. Das ist nicht ausgeschlossen. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich habe bewusst gesagt, nur für Club-Gigs. Aber das hängt wirklich von der Band, von der Größe der Tour und auch vom Preis ab. Ja?
Okay.
Weil du musst halt echt schauen, ob dir das halt promotionmäßig auch wirklich was bringt.
Aber lass uns mal nicht kurz in die Tiefe gehen, das machen wir gleich im Anschluss.
Genau.
Ich wollte gerade sagen, dass mir so 4 Dinge einfallen, wie man eben bezahlt werden kann. Oder wie die Bezahlung bei so einem Gig, das Arrangement, der Vertrag, die Vereinbarung aussehen kann. Das ist eines eben dieses Pay-to-Play. Das heißt, ich bezahle den Veranstalter dafür, dass ich dort spielen kann. Dann gibt es das genaue Gegenteil davon. Das ist nämlich, der Veranstalter bezahlt mich dafür, dass ich dort auftrete.
Und zwar im Sinne einer Festgage, meinst du jetzt?
Genau, eine Festgage. Also genauso andersrum, ne? Du Pay-to-Play, du bezahlst fiktiv 1.000 Euro, um dort zu spielen. Oder umgekehrt, der Veranstalter zahlt dir 1.000 Euro, dass du spielst. Ja?
Ja.
Ja, dann gibt es, was gerne gemacht wird, ist zum Beispiel, dass man im Prinzip die Türeinnahmen teilt. Ja?
Der sogenannte Door-Deal.
Door-Deal, ja, genau, der Split halt einfach. Ne? Du sagst, okay, es kommen 100 Gäste und für jeden Gast, jeder Gast soll 10 Euro zahlen und dann kriegt jeder 50-50 oder irgendeine andere Methodik, das aufzuteilen. Aber im Prinzip diesen Door-Deal eben im Endeffekt. Und das Letzte ist, dass man noch machen könnte, man kriegt zwar kein Geld vom Veranstalter, aber lässt sich dann im Prinzip von der Crowd irgendwie bezahlen. Das erkläre ich gleich nochmal, was ich damit meine. Aber das sind so die 4 Dinge, die ich mir jetzt so
genau. Also überlegt plus,
habe. Ja, hast du noch
plus,
was?
Ja, plus Mischformen. Ja. Also es gibt halt noch diesen sogenannten Break-Even. Es gibt also sowas, dass man sagt, okay, du machst dem Veranstalter deine Festgage aus und wenn mehr als N Personen kommen, kriegst du nochmal prozentual von den Gästen. Also es gibt noch so Mischformen von Door-Deal und Festgage. Aber das ist unwichtig.
Also jetzt lass uns mal rein unternehmerisch betrachten, was diese einzelnen Dinge tun. Und zwar das eine ist, fangen wir wieder mit dem Pay-to-Play an, ja, weil das ja alle ganz böse finden. Pay-to-Play bedeutet, das Risiko liegt bei dir als Band.
Genau.
Weil du zahlst 1.000 Euro, jetzt kannst du die Einnahmen des Abends für dich irgendwie einnehmen. Also du zahlst 1.000 Euro, darfst die Getränke verkaufen, darfst die Türeinnahmen für dich haben, meinetwegen noch Merch und weiß der Geier was, ja. Aber das Risiko trägst du zu 100%. Weil, wenn es schief läuft, der Veranstalter ist fein raus, er hat seine 1.000 Euro bekommen, hat damit alles abgedeckt. Das heißt, Risiko bei der Band, kein Risiko beim Veranstalter.
Genau.
Jetzt das Gegenteilige, der Veranstalter zahlt mir 1.000 Euro, egal was passiert, bedeutet, der Veranstalter trägt das Risiko zu 100%. Und die Band trägt kein Risiko, denn sie hat ausgerechnet irgendwie, dass sie 1.000 Euro benötigt. Die hat sie auf jeden Fall fest, ob da eine Person oder 10.000 stehen. Die 1.000 Euro bekommen sie. Risiko beim Veranstalter, kein Risiko bei der Band. Dann hatten wir den Split, also den Door-Deal hast du ihn so schön genannt, ja? Mhm. Da teilen wir uns das Risiko auf, ne?
Genau.
Das heißt, wenn wir 50-50 machen und davon ausgehen, also wir lassen jetzt mal die Bar außen vor, die Einnahmen an der Bar, ja. Das muss ja auch nochmal geklärt werden, aber das rein von der Besucherzahl einfach her, ist es so beim Door-Deal, ist es 50-50. Wenn da nur 3 Leute stehen, haben alle verloren, nämlich zu 50%, aber wenn da 10.000 kommen, gewinnen beide.
Genau.
Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht das Ganze über Spenden, das heißt, der Veranstalter zahlt nicht und du musst auch nicht zahlen, aber du kannst versuchen, über die Crowd, die eben da ist, eben Geld zu bekommen über Spenden oder über Merchandising. Das wäre genau. Auch noch eine Möglichkeit, die man
genau.
machen kann.
Genau. Und die nicht zu unterschätzen ist speziell auch Merchandise. Also wenn du gut bist, ist das Publikum sehr, sehr bereit, eine Mark auszugeben für Merchandise. Und es ist durchaus ein gutes Ding. Also das sollte man nicht unterschätzen, die Einnahmen, die auch durch Merchandise reinkommen können.
Mhm. Jetzt ist halt der Punkt, wo ich mich frage, wenn es hier diese 4 verschiedenen Formen irgendwie gibt und alle Mischformen dazwischen drin, warum kriegen so viele Leute keine Deals irgendwie hin oder keine Gigs irgendwie hin? Weil ich finde, alle haben doch eigentlich was für sich, ja? Ich meine, ich denke, wenn ich eine unbekannte Band bin, bin gestern gestartet und suche jetzt nach Deals, kann ich kaum erwarten, dass mir ein Veranstalter Geld dafür bezahlt, weil er ja nicht weiß, was passieren wird. Genau. Ich habe keine Referenzen, ich habe noch keine Gigs gespielt oder wenige Gigs gespielt, ich kann ihm nicht versichern, dass ich x Leute mitbringen werde. Warum sollte ein Veranstalter mir Geld zahlen? Wenn ich den Gig möchte, muss ich also das Risiko auf mich nehmen.
Ja.
Oder zumindest versuchen aufzuteilen in irgendeiner Art und Weise. Aber das ist verständlich vom Veranstalter her, weil der Veranstalter kann ja unmöglich sich leisten, da jede Woche, und das darf man auch nicht vergessen, der Veranstalter lädt nicht nur dich ein, sondern der hat jeden Tag etwas dort zu tun, beziehungsweise zumindest jedes Wochenende, wenn er was in der Richtung veranstaltet. Ne? Und das heißt, dass er hat auch nichts zu verschenken. Wenn ich also eine neue Band bin, kann ich davon ausgehen, dass du dieses, ich werde dafür einfach bezahlt, dass es eher unwahrscheinlich ist.
Ja.
Wenn ich eine bekannte Band bin, ich spiele schon seit x Jahren, habe schon auf zig Veranstaltungen gezeigt, dass wenn ich komme, die Bude voll ist, egal ob gerade WM oder sonst irgendwas ist, dann kann man, glaube ich, dazu übergehen zu sagen, okay, hör zu, ich weiß, ich mache die Bude voll, ich mag keinen oder ich habe keine Lust, mich mit irgendwas auseinanderzusetzen, ich möchte die 1.000 Euro haben. Mhm. Ne? Also es ist genau der entgegengesetzte Fall. Und ansonsten finde ich persönlich diesen Door-Deal unheimlich interessant, denn an der Stelle kann man selbst auch als junge Band versuchen, eben so ein bisschen das Risiko aufzuteilen. Und ich kann, weil ich ja beteiligt werde, das ist ja eine Gewinnbeteiligung am Ende des Tages, habe ich ein eigenes Interesse dran, genau wie der Veranstalter auch ein Interesse hat, Werbung zu machen für dieses Event, damit mehr Leute kommen.
Ja, also das Problem ist natürlich, da werden jetzt mich wahrscheinlich gleich wieder 3-4 Leute aufschreien, die das hören. Ich gebe dir total recht, aber es ist natürlich in Wahrheit tatsächlich so, dass viele Veranstalter auch den Door-Deal scheuen, weil ich meine, wenn sie wissen, dass jemand 100 Leute zieht und damit ihre Butze voll ist, werden sie immer den bevorzugen, als die Angst einzugehen, dass beim Door-Deal trotzdem nur 3 Leute kommen, wenn er jemanden für den gleichen Tag bekommen kann, der ihm 100 bringt. Ja, also das ist schon immer, also da muss man vielleicht auch immer unterscheiden, wo man spielt. Ja, also wir haben ja einmal das Thema die Clubs, ja, oder Kneipen. Es gibt Festivals von klein bis groß, Indoor wie Open Air, und es gibt Touren. Ja? Lassen wir Touren jetzt mal außen vor, weil das ist nochmal ein relativ eigenes Thema. Aber ich habe zum Beispiel auch mit meiner Band die Diskussion letztes Jahr gehabt, ja komm, lass uns doch eine Clubtour buchen. Und ich habe halt immer gesagt, wer will uns denn da sehen? Uns kennt doch keiner. Warum sollte jemand in einen Club gehen, eine Band zu sehen, die er noch nie vorher was von gehört hat? Klar, es gibt immer interessierte Menschen, die einfach ein offenes Ohr für Musik haben oder sowas. Aber diese Leute wirst du meistens nicht in Clubs finden. Im Gegenteil, ich habe da so dermaßen negative Erfahrungen gemacht, schon mit Leuten, die sich die Ohren zugehalten haben sogar und zur Bühne gedreht haben, weil die wollten, ehrlich gesagt, ich sag's mal so krass, saufen und nicht gestört werden. Wir erinnern uns an Blues Brothers.
Okay.
Und sondern, gut, so schlimm war es jetzt nicht, ich habe mich mit Bierflaschen geschmissen, aber durchaus umgedreht und die Ohren zugehalten, habe ich auch schon erlebt, sondern die gehen auf Festivals. Und ich habe immer das Gefühl, um in diese Schiene reinzukommen, klar, mach mal ein paar Konzerte mit einer befreundeten Band, wo ihr als Vorgruppe mitkommt oder wo ihr selber organisiert und dann versucht, auf kleine, lokale Festivals zu kommen. Und von da aus gehe ich eigentlich, also war meine Strategie, die euch auch sehr aufgegangen ist, und dann erst dich den Clubs anzubieten. Ja? Weil, wie gesagt, also was heißt, ich meine, es gibt ja eigentlich in Deutschland gut, es gibt schon eine Handvoll Clubs, obwohl die meisten Clubs eigentlich schon fast schon wieder zu groß sind für eine Anfängerband. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so Kolossal Aschaffenburg hier in der Gegend, das ist irgendwie Live-Club des Jahres gewählt worden letztes Jahr, okay, da kommst du als Anfängerband nicht rein. Punkt. Das ist so. Ja, dann, oder du hast halt irgendwie, was weiß ich, wen du in der Hinterhand hast, der für dich bürgt. Ja. Das heißt, meistens wirst du eher so in dem Weinhof nebenan spielen oder beim Sparkassen-Event in der Volkshalle oder was weiß ich irgendwas. Und das sind halt Sachen, das sind meistens Stammpublikum, die in die Kneipe gehen. Ja. Mhm. Und da kommen nicht Leute, weil sie unbedingt deine Musik hören wollen, sondern so ähnlich, ich sag nicht wie eine Tanzkapelle, es kann durchaus auch anders sein, aber es kann halt echt passieren, dass die gar nicht wegen dir kommen, ja, sondern da spielt halt Musik.
Ja, also aber von die daher, wollen halt Live-Musik irgendwie hören an der Stelle.
Genau, aber wie gesagt, ich finde immer diese Clubs, ich finde das immer sehr, sehr gefährlich, wenn du keine, zumindest eine gewisse Fanbase hast, ja. Und ich würde auch erstmal in dem Umkreis bleiben, wo du eine Chance hast, dir einen Namen zu erspielen und dann erst, was weiß ich, in die anderen Städte gehen. Ich meine, wir hier beide wohnen ja im Umkreis von Darmstadt und da gibt's eine Handvoll bis 10 Locations, die kennt jeder und da kommt man eigentlich auch ganz gut rein. Mhm. Da kann man sich einen lokalen Namen aufbauen. Man kann solche Locations auch anfragen, so im Sinne von, hey, ich würde gern, was übrigens bei uns auch immer sehr gut geklappt hat, so ein Package anbieten, die Band und die Band und wir machen ein Motto, unter dem möchten wir dir das anbieten und dann kriegst du die Locations meistens auch zur Verfügung gestellt dafür.
Okay.
Also ein bisschen Selbstinitiative zeigen.
Dadurch ja, und du lieferst ihm die komplette Arbeit.
Genau.
Weil du hast mir schon das Paket geliefert, genau, also das heißt nicht nur eine Band, sondern die Sicherheit, dass drei Bands ihre Freunde irgendwie einladen. Dann hast du
die Plakate und so weiter.
Genau, die kümmern sich um die Plakate. Du hast denen sogar noch ein Motto gegeben, um sich nicht mal marketingtechnisch was einfallen lassen. Du gibst ihnen ein komplettes Paket ab. Ich mag hier auf eine Sache eingehen, die der Tommy Tulpe im Chat irgendwie schreibt und sagt, warum man denn jetzt, genau, man könnte genauso gut erwarten, dass der Veranstalter sich in den Musiker reinversetzt und er versteht nicht so recht das Musikerverständnis für den Veranstalter haben sollen, aber nicht andersrum. Der Veranstalter hat ganz sicherlich auch viel Verständnis für den Musiker, aber er ist Unternehmer. Ja. Er ist da, um Geld zu verdienen. Er ist nicht da, um irgendwas zu verschenken. So, und wie ich vorhin gesagt habe, es ist nicht ein Anbietermarkt. Anbieter sind die Musiker, ja, sondern es ist ein Käufermarkt. In dem Moment ist es der Veranstalter. Das heißt, es gibt weniger Locations, als Leute, die sich darauf bewerben. Also kann er sich's aussuchen. Und ganz ehrlich frage ich mich, wann das letzte Mal einer dieser Musiker, die sich da so drüber beschweren, irgendwie zu Aldi gegangen sind und sagten, naja, du bietest mir die Tüte Milch für 1 Euro an. Normalerweise kostet überall sonst 1,50 Euro. Komm, ich gebe dir 1,50 Euro. Ja, einfach weil das passt. Nee, die Leute gehen zu Aldi. Ja.
Ja, also ich meine, ich versuche immer, wie gesagt, echt diese zwei Sichten zu sehen und ich auch an Tobi nochmal gerade, nur dass es nicht falsch rüberkommt. Es ist total legitim, Geld für das, was du tust, zu fordern, um Gottes Willen. Also das soll nicht die Message sein. Aber man muss halt auf der anderen Seite halt wirklich gucken, wie der Markt ist und wie der Markt funktioniert.
Wir haben ja jetzt 4 Dinge angesprochen oder 4 Möglichkeiten, das Ganze abzurechnen. Ich finde, man sollte es nicht unterschätzen, weil ich meine, im Endeffekt bedeutet es doch Folgendes. Wenn ich nicht spiele, der Cybot hat hier übrigens, das mag ich gerade auch nochmal einwerfen, weil das jetzt eben gerade gut passt. Cybot schreibt nämlich, am Wochenende hätte er ein Sportfestival mit 4 Bands ursprünglich gehabt, aber am Ende wäre keine Band aufgetreten, weil sie kein Geld bekommen haben. So.
Ja, toll.
Und das ist auch genau der Punkt. Das ist doch ein Zeugnis dafür, dass ich als Band sage, ich spiele nicht für Umme, weil ich offensichtlich mir unterbewusst darüber im Klaren bin, dass ich mit meinem Merch, mit meiner CD oder mit einem Spendenaufruf eben kein Geld bekomme. Weil nochmal, die Möglichkeit, sich vor eine Crowd hinzustellen, wenn ein Sportfestival ist, bei der irgendwie 300, 400, 500 Leute sind und da ist eine Crowd und du schaffst es mit deiner Musik, sie nicht zu verschrecken, sondern sie zu dir kommen zu lassen, dann kannst du auch Geld darüber machen, dass du sagst, Leute, wir kriegen hier kein Geld, wie wär's, wenn ihr uns toll findet, spendet irgendwie 5 Euro in die Kasse oder da drüben gibt's ein T-Shirt zu kaufen für 10,50 €. Genau. Da gibt's unsere CD, damit kann man auch ein paar Euro machen. Ja, aber Tatsache ist, dass die Leute ja das nicht machen wollen. Ne? Also ich gehe davon aus, dass viele Bands eben genau das eben sagen, ah ja, das machen wir nicht. Weil sie unterbewusst eben wissen, sie werden es nicht damit rausreißen können. Also möchten sie lieber vom Veranstalter bezahlt werden. Und am Ende funktioniert das. Ich mag noch eins reinwerfen, bevor ich es komplett vergesse. Hier Disembrace aus dem Chat schreibt, könnte man nicht das Pay-to-Play auch über Crowdfunding versuchen zu finanzieren? Finde ich eine großartige Idee. Also nochmal, Crowdfunding bedeutet, dass ich von meinen Fans mir irgendwas finanzieren lasse. Zum Beispiel die Produktion des neuen Albums. Da gibt es ja ganz viele Plattformen. Und das ist eine gute Idee. Warum denn nicht dieses Pay-to-Play sich von den Fans finanzieren lassen? Das heißt, da geht keiner, oder du gehst nicht unbedingt ein Risiko hin. Du weißt, wenn du bis dann und dann nicht genügend Geld halt zusammen hast, dann passt es nicht. Es hat einen Pferdefuß.
Ja, beziehungsweise nutzt deine Fans als Veranstalter. Es gibt auch wie viele Leute, die ich kenne, die sagen, hey, du hast Bock, dass du magst meine Band. Wir spielen gerne bei dir, bring mich mit dem Veranstalter zusammen, der okay ist und der das zu einer vernünftigen Kondition macht und nutzt seine Fans als verlängerte Booking-Agentur. Kannst du machen, warum denn nicht?
Es hat einen Pferdefuß, da wollte ich gerade nämlich drauf eingehen. Ja. Wenn du keine Fans hast,
ja, gut,
dann kriegst du das nicht bezahlt. Aber das ist ja das Kernproblem.
Das ist aber das Problem, ja.
Genau, das ist nämlich das Kernproblem, dass ich möchte auf dem Gig irgendwie sein und ich möchte dafür bezahlt werden. Wenn du eine Fanbase hast, und keine Ahnung, wenn du irgendwie 5000 Fans hättest und dann ein Konzert machst, also 5000 Fans in der Region, sagen wir mal, ne?
Das ist aber auch schon ein Wort, ne?
Ja, gut, nimm 500 Fans in dir. Wenn du 500 Fans hast, die in Darmstadt sitzen und du spielst einen Gig in Darmstadt und du schaffst es von diesen 500 Leuten nicht 50 zu mobilisieren, dann hast du halt auch keine Fans oder nicht genügend Fans. Ja, dann ist aber das Problem. Ja. Weil wenn du die hast, kannst du spielen.
Ja. Und das ist immer der Punkt. Also deshalb bin ich ja so ein großer Fan von so Festivals, auch gerade von dem kleinen Festival irgendwie in der Gegend, weil da kannst du dir wirklich Fans erspielen. Da kannst du beweisen, dass du live was auf der Pfanne hast. Und das sind die Leute, die dir auch wirklich treu bleiben. Und bei solchen Festivals kann ich wirklich aus Erfahrung sagen, weil ich habe sehr viele dieser Festivals gerade im letzten Jahr gespielt und auch schon mit meiner letzten Kapellen davor. Diese Leute, die meisten, die ich kenne, machen das aus ganz, ganz tiefem Herzblut und nicht um Geld damit zu verdienen. Und deshalb dahin zu gehen und sagen, ey, ich spiele auf dem Festival nicht, weil die nichts zahlen, das ist überheblich. Das ist so unsinnig zu sagen, da spiele ich nicht, wenn ich kein Geld kriege, verstehe ich nicht.
Es ist generell, wo ich denke, solange mir die Leute nicht die Bude einrennen, warum denn nicht diese Gigs spielen, auch wenn sie nicht bezahlt sind. Ja, dann lässt man den Veranstaltern einen symbolischen Betrag bezahlen, einfach sagt, hör zu, ich nehme 100 Euro von dir, das sagst du mir zu, 10 gibst du mir zu 100% und 100 bekomme ich, wenn so und so viele Leute gekommen sind zu dem Event. So. Und dann spielst du einfach da. Und wenn da tatsächlich irgendwie zu wenig Leute sind, dann musst du dir das nächste Mal überlegen, ob du nicht selbst ein bisschen Marketing machst. Ja? Dann machst du halt selbst Werbung dafür, dass du dieses Event machst, dann kommen mehr Leute. Wenn mehr Leute da sind, dann solltest du eben CDs bereit haben, dann solltest du T-Shirts bereit haben. Du kannst, warum nicht, einen Spendenaufruf machen und sagen, hey, hier, wir spielen nicht für umsonst oder wer uns toll findet, eben 5 Euro ab in den Hut und dann lässt du jemanden rumlaufen mit einem Hut und guckst einfach mal, was passiert. Und wenn du es nicht schaffst, ja, wenn du wirklich da spielst und du schaffst es nicht, dass dir auch nur eine Person irgendwie 5 Euro gibt, dann machst du einfach was falsch.
Ja.
Ja, weil das kann eigentlich nicht sein. Aber da jetzt nicht immer die Veranstalter und die Locations irgendwie verteufeln, sondern wirklich mal überlegen, was man selbst dafür tun kann. Weil wenn du es selbst nicht machst, so wie du sagst, auch diese Festivals, ist, was für eine riesige Chance ist das denn auf den Festivals? Ja, versuch deren E-Mail-Adressen abzugreifen. Komm her und sagst, jeder, der uns seine E-Mail-Adresse bekommt, bekommt hier, keine Ahnung, einen Lutscher oder irgendwie sowas. Oder eine Flasche Wasser. Was kostet eine Flasche Wasser? Ja. Ich habe keine Ahnung, ja. Lass dir was einfallen, nimm die E-Mail-Adressen, versuch denen dann E-Mails danach zu senden. Oder immer E-Mails ist ein bisschen blöd in Deutschland mit dem Double Opt-in und dem ganzen Kram. Aber ich weiß nicht, aber verkauf ihn dir. Irgendwas.
Schmeiß irgendwelche Aufkleber, die kosten einen Appel und ein Publikum mit deiner Homepage drauf. Gut ist, fertig.
Ja. Ich mag zum Abschluss, weil wir jetzt einfach auch schon fortgeschritten sind, irgendwie kurz bevor wir aufhören, mag ich nochmal ganz kurz irgendwie die 4 Sachen nochmal zusammenfassen. Also sich vom Veranstalter bezahlen lassen, wenn das Risiko beim Veranstalter liegt, die Splits irgendwie machen, also den Door-Deal, sich nicht bezahlen lassen, aber dafür die Crowd versuchen, mir fällt jetzt gerade nur das Wort zu melken ein, aber das klingt so despektierlich, das ist gar nicht so gemeint, sondern
zu Unterstützung
genau, die Crowd dazu zu bringen, dich zu unterstützen. Und das letzte ist Pay-to-Play. Ich würde am Anfang versuchen, auf jeden Fall so, immer wenn es geht, so ein Split, so ein Door-Deal irgendwie auszumachen, wenn es geht. Wenn das nicht geht, würde ich einfach diese Variante nehmen mit, ich spiele auch für umsonst, aber ich versuche von der Crowd irgendwie ein bisschen Geld zu bekommen. Und wenn du irgendwann viel, viele, viele, viele Fans hast, dann würde ich einfach Pay-to-Play machen. Ich meine, was gibt es denn Geileres, als wenn du wirklich eine Halle füllen oder eine Halle oder ein kleineres Event füllen kannst, ja, und du weißt, hey, du bezahlst jetzt irgendwie 300, 400 Euro für die Location einfach an dem Abend und kannst dann irgendwie 1000 oder 2 oder 3 oder 4000 Euro da rausziehen, ja. Aber da muss man sich erstmal hinarbeiten, man muss sich Fans erarbeiten.
Oh ja.
Genau. In dem Sinne würde ich sagen, Maria, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst.
Dankeschön.
Wir grüßen heute den Matthias, weil er nicht da ist, um jemanden zu grüßen.
Genau.
Und verabschieden uns. Das war die 264. Episode des Delamar Podcasts. Mein Name ist Carlos Sansegundo und ich verabschiede mich mit meiner Erkenntnis der Woche, die da ist. Heute habe ich keine Erkenntnis der Woche, weil ich nicht lang genug darüber nachgedacht habe.
Das ist ja auch eine Erkenntnis.
Ja, das ist auch eine Erkenntnis. In dem Sinne, noch eine schöne Restwoche.
Delamar, Musify Your Life.